Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und
Bob Blume. Hallo.
Hallo, lieber Bob.
Hi.
Heute sitzen wir uns gegenüber. Das ist ganz ungewohnt.
Es ist ganz wundervoll.
Ja, ist es. Ich bin ganz aufgeregt.
Echt?
Ja.
Ich auch.
Guck dir in die Augen und der Tisch ist auch gar nicht so breit. Also wir sind heute nicht nur in einer emotionalen Nähe und in einer fachlichen und virtuellen, sondern auch in einer tatsächlichen.
Genau.
Im Raum.
Sehr nah dran.
Mhm. Wie geht's dir? Wie du mich gerade angeguckt hast, frag mich.
mir geht's sehr gut. Ich war ja gerade ganz frisch auf der Republika. Das ist so eine, ich glaube, sogar die größte Digitalkonferenz Europas. Und da bin ich immer total enthusiastisch. Und zwar nicht nur, weil es so tolle Talks gibt, sondern weil das so ein Klassentreffen ist.
Mhm.
Also man sieht ganz viele Leute, die man aus dem Internet kennt. Also wir standen zusammen, Katja Diehl, die ganz viel zu Mobilität macht, und Gavin Kallmeier, der Haken dran Podcast, und Peter Wittkamp, den ich auch schon in einem anderen Podcast hatte, und Nicole Diekmann war noch dabei.
Ach, guck.
Und das ist einfach immer toll, und aus den Gesprächen entstehen dann meistens auch noch so Impulse und Ideen. Ich laufe da mit leuchtenden Augen rum.
Ja, die leuchten immer noch. Ja, schön.
Das ist echt so. Also das ist ganz wundervoll. Die Kehrseite ist natürlich, dass ich schon wieder von zu Hause weg bin. Das ist schade. Ich würde gerne meine Familie da auch mal mitnehmen können, aber ist halt jedes Mal mitten in der Woche.
Mhm. So ist das. Montags, mittwochs, dienstags.
Ja.
Ja. Und was machst du da?
Ich werde über Bildung sprechen können auf der Bühne 1.
Mhm.
Und ich freue mich sehr, habe aber natürlich auch Respekt, weil erstens passen da 1000 Leute rein oder mehr. Und zweitens mag ich, ja, wie gesagt, diese ganze Tagung einfach auch so gerne und möchte dann natürlich sozusagen keinen enttäuschen, inklusive mich. Aber ich glaube, das wird.
Ja, das verstehe ich. Ja, das wird schon. Also das heißt, und kann man das irgendwo hören oder sehen?
Ja, das wird dann auch live gestreamt, aber wird dann hinterher auch auf YouTube veröffentlicht.
Okay, also man könnte googeln und
man
dich
könnte
zur Bildung googlen, hören.
Genau, oder ich teile es und dann kann man immer noch, also ich teile es natürlich nur dann, wenn es auch was geworden ist.
Und jetzt bist du dann 3 Tage weg.
Jetzt bin ich 3 Tage weg, sozusagen auf Geschäftsreise. Und wie gesagt, das ist zwar manchmal auch schön, aber für die Familie natürlich nicht immer. Und darum geht es auch in der Frage, die Danja uns stellt. Sie schreibt nämlich: Liebe Katja, lieber Bob, ich schätze eure Einschätzung in eurem Podcast sehr und bin nun leider auch ein wenig verzweifelt. Mein Mann und ich haben 2 kleine Kinder, einen Sohn, der 2,5 Jahre ist, und eine kleine Tochter mit 4 Monaten. Unser Sohn war schon immer sehr auf mich fixiert. Durch die Geburt unserer Tochter hat er aber immer mehr mit seinem Papa gemacht. Die letzten 3 Monate konnte er ihn ins Bett bringen, gemeinsam Dinge unternehmen etc. In dieser Zeit war mein Mann beruflich nicht unterwegs und hat von zu Hause gearbeitet. Nun ist mein Mann seit circa 1 Monat immer mal wieder für ein paar Tage weg. Seitdem ist die Beziehung zwischen den beiden viel schlechter geworden. Ich muss ihn wieder ins Bett bringen und er lehnt seinen Papa oft ab. Er darf also kaum etwas mit ihm machen. Es heißt oft, Mama macht das. Wenn mein Mann dann aber weg ist, fragt er viel nach seinem Papa und weint auch manchmal deswegen. Mein Mann ist entsprechend traurig und frustriert über die Situation. Er will unseren Sohn aber auch nicht drängen, mit ihm etwas machen zu müssen. Habt ihr eine Idee, wie wir die Situation lösen können? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch unserem Problem annehmen könntet. Viele Grüße und lieben Dank, Danja, die natürlich eigentlich anders heißt.
Ja, sehr schön. Vielen Dank erstmal für die Frage und fürs Vorlesen. Und ich weiß nicht, ob wir Ideen haben, wie man es lösen kann. Kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Für mich wäre erstmal wichtig zu verstehen, worum geht es da eigentlich?
Wenn ich ganz kurz was sagen darf, mich würde es auch interessieren, was die Community dazu sagt. Dieses Problem, dass jemand mal länger weg ist, das besteht ja oftmals. Also wenn ihr dazu was sagen wollt, dann schreibt doch einfach einen Kommentar auf Spotify. Und jetzt hören wir uns natürlich trotzdem an, was du zu sagen hast, Katja.
Ja, also die erste Formulierung, die mir einfällt oder die mir auffällt, ist, dass die Bewertung da ist, dass seit der Vater weg ist oder vermehrt weg ist, immer mal wieder die Beziehung sich verschlechtert hat. Mhm. Ist die schlecht geworden? Also sie hat sich verändert. Das ist erstmal das, was deutlich wird. Und es wird als schlecht sozusagen bewertet, dass der kleine, 2,5-jährige Junge die Mutter bevorzugt. Mhm. Ja. Und wenn wir das uns mal auf der Sachebene angucken, dann ist das ja eine sehr schlaue Lösung des kleinen Jungen. Weil seine Erfahrung ja ist, Papa ist nicht immer verfügbar, Mama macht das. Mhm. Mama macht das und er weiß ja auch nicht, wenn Papa jetzt da ist, wie lange ist er denn dann da? Mhm. Ja, also ich glaube, das ist nochmal wichtig, sich das klar zu machen, dass das aus bindungstheoretischer Perspektive sehr nachvollziehbares Verhalten ist. Ja, es gibt ja diese Theorie, dass Kinder sich an ihre Eltern binden. Mhm. Und vor allen Dingen an eine Bindungsperson. Das war zunächst die Mutter, das beschreibt Danja ja auch, ne? Dass sie das war. Und dann kam ihre Tochter. Das heißt, ihr Sohn war gezwungen, sich an die zweite Bindungsperson mehr zu richten. Mhm. Hat das auch getan, ganz brav.
So weil die Aufmerksamkeit jetzt auch zu diesem anderen jungen Wesen von der Mutter ausgehend gerichtet.
Ja, ich bin da ja immer sehr präzise, die Zuwendung. Mhm. Ja, also weniger die Aufmerksamkeit als die Zuwendung. Also wer nimmt mich in den Arm, wer geht mit mir ins Bett, wer beruhigt mich, wer ist mein Ansprechpartner? Und da war sozusagen die erste Bindungsperson mit Zuwendung des zweiten Kindes beschäftigt. Und dann ist das ein dynamischer Prozess, der mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Also habe ich auch immer mal wieder in meiner Praxis Eltern, die sich da auch begleiten lassen, wie können wir vielleicht auch mehr die andere Person mit einbinden, weil da auch die Kinder das nicht immer sozusagen einfach problemlos machen. Ne? Ja. Also nur weil jetzt die Zuwendung weggeht, heißt es nicht, dass sie sich jemand anderen suchen. Also sie müssen sich jemand anderen suchen. Aber es ist natürlich für die Mutter oder die erste Bindungsperson auch manchmal ganz schön viel, wenn dann so zwei Kinder einen bewohnen. Ja, insofern ist das eigentlich ganz geschickt eingerichtet von der Natur, dass dann eben ab diesem Alter, 2, 3, es auch möglich ist, dass die Kinder sich an die zweite Bindung Person wenden. Und das hat er ganz brav gemacht. Und jetzt ist aber die Konstellation so, dass diese zweite Bindungsperson unzuverlässig oder nicht verlässlich vor Ort ist. Mhm. Und es ist jetzt nicht gut oder schlecht, sondern das ist einfach ein Fakt. Und jetzt reagiert sein System darauf, indem er sich an die Bindungsperson wieder mehr bindet, die eben vor Ort verfügbar ist und verlässlich verfügbar ist. Und aus der Perspektive finde ich das sehr nachvollziehbar erstmal und ist es auch vielleicht etwas, was ein Teil der Lösung sozusagen sein kann, nämlich erstmal eine andere Haltung einzunehmen und nicht zu sagen, das ist jetzt schlecht oder das ist gut, also nicht zu bewerten. Auch wenn ich verstehe natürlich, wo die Idee herkommt, weil natürlich der Vater vermutlich jetzt das Gefühl hatte, er ist nicht mehr so geliebt, er ist nicht mehr so hoch im Kurs und daraus sich dann diese Bewertung von es ist schlechter geworden ableitet vom Gefühl her.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff der Unzuverlässigkeit eingehen, denn ich glaube, was ja wichtig ist, ist, dass du in dem Sinne die Perspektive des 2,5-Jährigen
nicht verlässlich
einnimmst.
Ne? Genau. Nicht verlässlich ist was anderes als nicht zuverlässig.
Ja, genau. Ja. Und ich wollte darauf hinauskommen, dass ein Wort, was du ja sehr häufig in den Mund nimmst und über das wir sprechen, die Antizipation ist. Mhm. Und das verstehe ich in dem Fall auch so, dass wenn der Sohn jetzt 12 wäre und es ist klar, Papa ist 3 Tage weg, aber der kommt dann auch wieder, dass etwas anderes ist aus der Bewertung, als wenn Papa ist erstmal weg und vielleicht verstehe ich kognitiv noch gar nicht, dass das wieder in Anführungsstrichen nur 3 Tage sind und dann ist er wieder da. Und von mir dann einzufordern, sobald er wieder da ist, ist einfach alles wieder wie gehabt und jetzt richte dich doch wieder wie nach Papa, wie du es vorher gemacht hast. Ja. Das ist ja eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, die dann gar nicht erfüllt werden kann.
Ja, es ist eine Erwartungshaltung, die eben in der Erwachsenenwelt funktioniert. Ne? Mhm. Wenn also deine Frau, jetzt deine Tochter ist auch schon älter, aber wenn du nach Hause kommst wieder, dann fremdelt die nicht und sagt nicht, ich bin jetzt beim Nachbarn leider. Mhm. So, sondern da kann sozusagen ein inneres Konzept von Beziehung gehalten werden. Mhm. Schon, ja. Und der Aspekt, den du auch noch genannt hast, also dieses Antizipieren können, planen zu können, vorausschauen zu können und sich dann auch darauf einstellen zu können. Das ist ja was, was der Kleine noch überhaupt nicht kann. Das heißt, da ist eine große Unsicherheit da, die er dann eben so kompensiert, so reguliert, indem er sich auf die verlässliche Bindungsperson Nummer 1 wieder bezieht und dann aber auch dazu führt, dass in den Zeiten, in denen der Vater da ist, dass sich nicht sofort wieder einfach umstrukturieren lässt. Ja? Auch dieser Aspekt, dass er eben sehr traurig ist, wenn der Papa weg ist und dann weint. So, auch das deutet ja darauf hin, es ist nicht weniger Liebe da, ja, sondern es ist eher die Unsicherheit da, an wen kann ich mich wenden und wer gibt mir die Ressource zuverlässig, die ich brauche, nämlich Regulation, Körperkontakt, Versorgung. Ja. Also insofern möchte ich gerne ein bisschen Mut machen, leichter vom Gefühl her, leichter erstmal auf diese Situation zu schauen und das auch zu wertschätzen, was dieser kleine Mensch da leistet, ne? Dass er sozusagen sich immer wieder umorientiert und dass das emotional eben nicht immer so sich anfühlt, wie wir das gerne hätten, sondern dass dann eben Mama macht das. Ja, ist. Und so ist es ja auch. Mama macht das.
Du hast mir mal in einer Folge wirklich die Augen geöffnet, als du darüber gesprochen hast, wie sehr Kinder den doch in vielen Familien durchgetakteten und durchstrukturierten Tagesablauf sich da rein anpassen müssen und so weiter. Und da habe ich gerade gedacht, das ist interessant, denn wir haben jetzt nicht so viele Informationen, aber hier geht es auch ums ins Bett bringen. Und das ist ja, wenn man so möchte, ein neuralgischer Punkt. Und es ist auch ein Punkt des Verabschiedens, ein Punkt, wo man aber ja eigentlich auch wieder etwas in gewisser Weise tun muss. Deshalb habe ich mich gefragt, wäre das auch so ein Schritt von der Perspektive ausgehend, dass man sich nicht unter Druck setzt und nicht frustriert ist, zunächst mal offene Angebote zu schaffen, die nicht sofort wieder in diesen Tagesablauf integriert sind. Weil ich stelle mir das zusätzlich schwierig vor. Papa war weg. So, und jetzt erwarten eigentlich alle, jetzt ist Papa wieder da, jetzt bringt er dich auch ins Bett. Aber das ist gleichzeitig so ein Teil eines Tagesablaufs, wo man sich ja sowieso schon in gewisser Weise anpassen muss.
Ja, und es ist eben kein organisatorischer Punkt. Mhm. Ne? Also das ist ja oft bei uns Eltern so, dass wir uns auch entlastet fühlen. Wenn mein Partner wieder da ist, dann kann ich wieder die Kleine ins Bett bringen und der Große wird von meinem Mann ins Bett gebracht. Man kann sich aufteilen, man kann die Bedürfnisse wieder anders regulieren, ein bisschen offener das Ganze gestalten, ohne Druck, ja. Und das funktioniert eben nicht, weil eben dieses ins Bett bringen, wie du es auch beschreibst, ja etwas sehr Emotionales ist. Ja? Mhm. Und es ist eben auch mit Abschied und mit Trennung verbunden, genau. Mhm. Das kommt noch dazu. Mein Punkt wäre erstmal, bevor wir überlegen, wie könnte man jetzt damit umgehen, da habe ich auch ein paar Gedanken dazu, nochmal auch dem Vater zu sagen, weil Danja schreibt hier, ne, mein Mann ist entsprechend traurig und frustriert über die Situation. Ja, es gibt keinen Grund dafür. Der Liebesbeweis ist total da. Ja, und das Kind liebt seinen Vater und es liebt nicht mehr oder weniger, wenn es sich von ihm ins Bett bringen lässt.
Also in der Trauer, wenn er nicht da ist, meinst du, zeigt sich dieser Liebesbeweis eigentlich?
Ja, total. Mhm. Und natürlich ist sozusagen dieses Mama macht das, ist eher so eine Rückversicherung, bring mal meinen Rhythmus jetzt nicht durcheinander, ich habe mich da jetzt gerade wieder an Mama gebunden, ja, weil du warst nicht da und das kommt dann als Ablehnung an. Ja, also deswegen, das wäre nochmal wichtig, da in den Erwachsenenanteil reinzukommen und auch vielleicht bei sich selbst nochmal zu gucken, ist da vielleicht sowas wie ein Schuldgefühl oder wie selbst eine Trauer. So, du hast ja auch eingangs gesagt, ne, ich würde meine Familie da eigentlich gerne mitnehmen. Mhm. Also klar, wenn wir in die Welt gehen, dann passieren tolle Dinge und wir erleben viel und gleichzeitig können wir es nicht mit unseren Liebsten erleben und wir sind getrennt. Ja, so. Da auch nochmal bei sich zu gucken, wirklich in einen Erwachsenenanteil zu kommen, weil wenn der Vater in der Situation oder auch dann traurig nach Hause kommt, ja, und frustriert ist, dann kommen da ja Gefühle oder da kommen Bewegungen des Systems, des Erwachsenensystems zum Kind. Also worüber ist man denn traurig? Mhm. Ja? Und das könnte dann auch ein Ping-Pong sein, weil sich das dann so verstrickt miteinander.
Ja, weil die Kleine vielleicht gar nicht versteht, ist Papa jetzt traurig?
Weil ich so bin, wie ich bin.
Ja, ja, genau.
Ja,
mhm.
Und eigentlich ist es ja eine Sicherheitsstrategie von ihm. Mhm. Ja? Also wenn das möglich wäre, dann ja, dass dein Mann weniger traurig ist und eher noch mal mehr im Perspektivwechsel sieht, dass sein Sohn für sich eine Strategie gefunden hat, mit der Abwesenheit umzugehen und sich da zu regulieren, was ja eine gute Strategie ist. Mama ist ja super. Mhm. Ja. Und das wäre vielleicht auch ein Punkt, den, wenn das möglich ist, da mehr in eine Leichtigkeit zu kommen, der auch im Alltag dann eine Antwort sein könnte, ja, wenn er ihn unterstützt, zum Beispiel, wenn er wieder in die Familie reinkommt, das war ja auch so ein bisschen was du eben gesagt hast, ne? Wie könnte man das gestalten, das wieder zurückkommen in die Gruppe?
Mhm.
Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Das kennen, glaube ich, alle Eltern, wenn sie alleine in der Führung sind, ist es zwar irgendwie eine größere Belastung und gleichzeitig wird es an verschiedenen Stellen leichter, weil man hat den Hut auf und man hat seinen eigenen Rhythmus und dann kommt der Partner, es ist schon abends ja, wenn man auf einmal zusammen wieder in der Familie ist, ja. Wann kommt der Partner oder die Partnerin nach Hause? Ist es vorm Abendessen? Ist es nach dem Abendessen? Und wie kommt der wieder rein? Haben wir gemeinsame Rituale, uns zu begrüßen? Wie kommen wir aufeinander zu? Welche Nähe, welche Distanz brauchen wir vielleicht auch, um wieder in die Nähe zu kommen miteinander, ja. Und das könnte schon etwas sein, nochmal zu gucken, also zum einen, wie geht er aus der Familie? Ja, wie ist der Kontakt möglich, wenn Papa weg ist? Oder gibt es da vielleicht dann ein Bild, was man sich anguckt? Wie geht Danja mit der Trauer um, wenn der Kleine weint? Ja, also wie können wir verbinden über eine Distanz hinweg? Ja, wir können den fehlenden Elternteil präsent machen, indem wir über ihn sprechen, indem wir uns ein Bild angucken, indem wir gemeinsam über Erlebnisse sprechen. Er ist jetzt noch sehr klein, aber ein Bild, ein Foto kann man sich angucken und Erinnerungen wird er auch schon haben. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was der Papa zurücklassen kann. Ein Stein oder ein Kästchen mit irgendetwas. Oder ein Kuscheltier, genau. Also es geht mir eher um die symbolische Wirkung, ja, dass sozusagen was Symbolisches bei dem Kleinen bleibt, was ihn erinnert an Papa, wenn er traurig ist, dass er da dann sich dran wenden kann, halten kann.
Ich bin da übrigens nur deshalb drauf gekommen, weil meine Tochter mir immer ein ganz spezielles Kuscheltier dann bringt.
Ach ja, süß.
Also das ist fast schon so ein ritualisiert. Also die hat letztens auch gesagt, hey, Papa, hast du Hund dabei? Das ist nämlich ein Hund, der heißt Hund. Klar, 2,5 ist noch was anderes, aber eben so diese Verbindung irgendwie, ja, das macht so eine Verbindung dann auch deutlich. Ne?
Ja, und genau, das sind so die einen Sachen. Wie geht er weg? Wie ist der Kontakt oder wie geht Danja mit der Trauer um, wenn der Papa nicht da ist? Und wie kommt er dann auch wieder zurück? Also zu welchem Zeitpunkt? Ist das planbar? Kann da auch, so wie du es beschreibst, so ein bisschen was Ritualisiertes irgendwie auch kommen, so dass jetzt klar ist, jetzt sind wir wieder zusammen. Und die Reaktion zum Beispiel, wenn der Kleine in eine vermeintliche Ablehnung oder in eine, man könnte sagen, er geht in die Zuwendung der Mutter, er bevorzugt die Mutter, was als Ablehnung beim Vater ankommt. Da wäre es gut, wenn nicht so viel Trauer und Frustration auf der anderen Seite dann bleiben würde, sondern wenn er unter Umständen es schafft, sich zu freuen, was er für eine tolle Mama hat. Mama macht das, ja. Mama macht das. Du hast ja auch eine tolle Mama.
Kannst du dieses Wiederkommen als Ritual so ein bisschen konkreter beschreiben? Also natürlich ist das keine, in Anführungsstrichen, Lösung, die überall hinpasst. Weil ich habe gerade überlegt, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie es schwierig wäre. Ja, also man macht die Tür auf, man kommt rein, die Taschen sind fertig gemacht. Hallo Schatz, was soll ich machen? Und da ist sonst nichts. Es ist völlig flüchtig und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Das wird mir auffallen. Wie könnte denn so ein Ankommen aussehen?
Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wann er wiederkommt. So, also ich finde jetzt, ich würde gerne eher so Referenzpunkte nennen, die man so beachten kann, weil wir haben ja viele ZuhörerInnen, die auch unterschiedliche Situationen haben. Es ist ja auch sehr schwammig. Also wenn ich jetzt in der direkten Beratung wäre, würde ich ganz konkret fragen, was heißt immer mal wieder? Und was heißt für ein paar Tage? Also meine Assoziation ist, immer mal wieder könnten jetzt, weiß ich nicht, alle 3 Monate 2-3 Tage sein.
Okay, ja, ich hätte spontan gedacht, jede 2. Woche.
Naja, siehst du?
Naja, naja.
Also es ist sehr assoziativ, sehr frei, ja. Und um das besser ins Spüren zu bekommen, was bedeutet das, wäre es ganz gut, irgendwie zu wissen, ist das was Regelmäßiges, wie oft ist das, kann da sich was einspielen? Und wenn man mal weg ist, ist es ja manchmal auch schwierig, dann auch einen Zeitpunkt wieder zu finden, wann kommen wir zurück. Aber wenn das eben öfter ist und auch eine Regelmäßigkeit hat, dann kann es sowas wie was Ritualisiertes geben, zum Beispiel auch, dass man zunehmend dem Kleinen dann auch sagt, morgen ist Papa weg. Und dann kann man nochmal überlegen, muss es der frühe Zug sein, der genommen wird oder die frühe Reise oder können wir noch zusammen frühstücken und kann ein Abschied stattfinden. Also das ist eben auch was ganz Entscheidendes, was wir uns vielleicht nicht so vorstellen können, dass für Kinder ein Abschied oder auch ein Ankommen ja etwas ist, was körperlich stattfindet. Mhm. Also ich hatte neulich mal eine Konstellation in der Beratung, da hat eine Mutter erzählt, dass der neue Freund, Patchwork-Familie und so, abends, wenn die Kleine schon im Bett ist, anreist und dann am Morgen einfach da ist. So, und das hört sich erstmal total praktisch an, weil die haben den Abend miteinander und so weiter und sie hat es auch vorbereitet und trotzdem ist es kein entschleunigtes Ankommen. Also es ist der Raum der Kinder und natürlich ist es auch der Raum jetzt in unserem Fall des Vaters und gleichzeitig wäre es schön, wenn es da ein Ankommen gibt, also wenn die Kinder das mitbekommen.
Du hast gerade davon gesprochen, dass man auch sagt, morgen fährt der Papa weg, vielleicht kann man das sogar wiederholen. Also im Grunde genommen eine Hilfe bei der Antizipation, so stelle ich mir das vor. Auch andersrum, oder? Also, dass man
morgen kommt der Papa wieder
und vielleicht so, wie ich meine Erinnerungen setze, so vielleicht auch nochmal eine Stunde vorher. Aber jedenfalls, dass das nicht so ein einfaches, wie du es gerade gesagt hast, so ein magisches Erscheinen ist aus dem Nichts heraus.
Ja.
Denn auch wenn man sich freut, kann das ja sein, dass man erstmal irritiert ist. So, der war weg und jetzt ist er auf einmal wieder da.
Ja, und man kann auch zunehmend jetzt, ne, der Kleine ist jetzt erst 2,5 und es wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Und es gibt ja diese Zählung, ich weiß nicht, ob du die auch noch aus deiner Kindheit oder von deiner Tochter kennst, dass man sagt, noch einmal schlafen. Ja, noch einmal schlafen, noch zweimal schlafen. So.
Ja, find ich voll klar.
Und dann wird es immer weniger. Und das könnte man so ein bisschen etablieren, dass da ein Gefühl für entsteht. Also wir sagen ja einmal schlafen noch, weil das prägnant ist für die Kinder. Ja, das ins Bett gehen und schlafen und dann wieder aufwachen. Und dann ist Weihnachten da, ist der Papa wieder da. Ja, und wenn er ein bisschen älter wird und es bleibt so, dann könnte man eben auch sowas wie einen Kalender machen für die Zeit, wo der Papa nicht da ist und könnte dann sagen, jeden Morgen, wenn wir wieder aufwachen, wir haben jetzt noch 5-mal schlafen, 4-mal schlafen und man könnte den Tag durchstreichen oder die Nacht und dann weiß man, oh, jetzt sind noch, weiß ich nicht, 3 rote Punkte da und wenn die durchgestrichen sind, ist Papa wieder
ein
da.
Ein Sternchen.
Oder ein Sternchen, ja, genau. Also Orientierung zu geben an den Stellen, wo Antizipation noch nicht möglich ist und diese Orientierung sorgt für eine Klarheit auf unterschiedlichen Ebenen. Ich kann was tun, ich kann was durchstreichen. Ich habe in meinem System auch einen Referenzpunkt, wo ich für mich ja auf die Sache zugehen kann, wo ich merke, Zeit verstreicht. Ja. Weil für die Kinder sind ja 3 Tage wie 3 Jahre gefühlt.
Ja, und vor allen Dingen das Zeitgefühl selber, das muss sich ja überhaupt auch einfügen. Ich finde, das ist, merke ich sogar auch bei älteren Kindern oft, dass wir als Erwachsene so durchgeplant sind und über Zeiträume manchmal auch nachdenken. So nach dem Motto, in 5 Monaten habe ich einen Termin, wo ich bei Kindern oft sehe, und wie gesagt, auch bei älteren Kindern, dass das Konzept von in 3 Wochen nicht immer so ganz präsent ist, was zum Beispiel, wenn man Theatertext lernen muss, auch nicht
das
so
stimmt.
Ganz praktisch ist.
Das stimmt. Und es verändert sich ja auch das Konzept. Ne? Also ich weiß nicht, aber je älter ich werde, desto größer ist das Gefühl oder desto intensiver ist das Gefühl, dass die Zeit schneller läuft, was natürlich Unsinn ist. Die Zeit läuft so, wie sie läuft, jetzt in unserer Zählung. Aber das, wie wir es empfinden, verändert sich unter Umständen. Also ich weiß jetzt nicht, ob da Lösungen in Anführungsstrichen mit dabei sind, aber vielleicht sind ein paar erstmal Erklärungen dabei, die deutlich machen, was eigentlich bei dem 2,5-Jährigen passiert, dass es eigentlich keinen Grund gibt, traurig zu sein, sondern eigentlich eher, man kann sich eigentlich eher freuen, ne? Weil er hat eine gute Strategie gefunden und er ist gut versorgt. Und er hat eine tolle Mama und das darf der Papa auch sagen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn ein bisschen mehr Druck rauskommt, ne, also das ist ja auch schon mal gut, weil Danja schreibt ja auch, er will unseren Sohn nicht drängen, etwas mit ihm machen zu müssen. Also eher auch im Hintergrund oder sich immer wieder anzubieten, aber eben nicht traurig oder frustriert zu sein, wenn dieses Angebot nicht angenommen wird, sondern Mama bejubeln und dann eben auch gucken, ne, wann komme ich, wie kann Verbindung gehalten werden.
Also ich finde das eigentlich ganz konkret, also weil wir haben ja drei Bereiche gehabt. Ich finde das eine ganz entscheidend, was du gesagt hast, es ist keine Abwendung vom Papa, sondern eine Hinwendung zu dieser Verbindlichkeit. Mhm. Das zweite, die Haltung, die der Vater hat, das ist manchmal natürlich nicht ganz einfach, aber die kann eben reflektiert werden, weil in diesem Positiven auch ja ein Willkommensgruß an das Kind ist, im Gegensatz zu jetzt bin ich traurig, obwohl ich wieder da bin. Und das Dritte, so diese Anbahnung aus diesem Verständnis heraus, das verstehbar zu machen, der ist weg, bald vielleicht oder bald wieder da. Ich glaube, das sind alles drei Ebenen, mit denen man ja vielleicht gut für sich arbeiten kann.
Ja, absolut. Und mir fällt noch eine Sache ein, wie so oft, wenn ich denke, ich bin am Ende. Was auch hilfreich noch sein kann, ist tatsächlich die Trauer auch nochmal anzusprechen. Also, dass wenn der Papa nach Hause kommt und eine Ablehnung in seiner Welt spürt, also eine Zuwendung oder eine Entscheidung, ich mache das mit Mama, wenn es sich anbietet, auch mal zu sagen, du bist traurig gewesen, dass Papa weg war. Mhm. Ja, jetzt, das verstehe ich, ich war auch traurig, ich habe dich vermisst, ich habe dich ganz doll vermisst und jetzt bin ich wieder da. Und Mama macht das.
Ja. Finde ich gut.
Ja, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Eine sonnige Woche für unsere HörerInnen.
Ich dir auch. Ich freue mich schon wieder auf meine Familie. Aber morgen ist natürlich noch einmal der große Teil der Geschäftsreise.
Ja, sehr schön. Ach so, und falls ihr Lust habt, schreibt doch mal, wie macht ihr das? Welche Rituale habt ihr beim Ankommen, beim Weggehen? Wie macht ihr das mit Verbindung halten? Schreibt es doch mal in die Kommentare.
Genau, oder bei Spotify. In den Kommentaren. Wir gucken uns das an und vielleicht können wir das eine oder andere sogar nochmal mit aufnehmen. Ja, ich dachte mal ins Instagram. Da kann man nämlich natürlich auch unter die Post schreiben.
Ja, nee, ich meinte jetzt tatsächlich Spotify, aber Instagram natürlich auch.
Das artet hier in Arbeit für die ganzen ZuhörerInnen. Nein, natürlich nur, wenn ihr Lust und Muße habt. Aber dann freuen wir uns natürlich.
Ja. Also, tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.